ARD. 1934. Deutschland und Polen unterzeichnen einen Nichtangriffspakt mit 10-jähriger Laufzeit. Donald Duck hat seinen ersten Auftritt in einem Zeichentrickfilm. Erich Oser veröffentlicht unter seinem Pseudonym E.O. Plauen die erste Bildergeschichte von Vater und Sohn in der Berliner Illustrierten Zeitung. Unter dem Vorwand, Stabschef Ernst Röhm plane einen Putsch, werden Führungskräfte der SA durch die Nationalsozialisten ermordet. Hitlers Gesetz zum Neuaufbau des Reiches wird einstimmig beschlossen. Die Länderparlamente werden aufgelöst, die föderale Staatsstruktur beseitigt. Das Deutsche Reich wird zu einem zentral regierten Einheitsstaat des Nationalsozialismus. Und in Volker Kutschers Roman Luna Park begeht in Berlin der Unterweltboss Johann Marlow vor den Augen von Kommissar Rath eine grässliche Tat.
Der Zerfall Babylons, als das Verbrechen zum Gesetz wurde. Mit Volker Kutscher, Autor der Romane um Gereon Rath, die Vorlage für Babylon Berlin. Und mit Thomas Böhm, Moderator vom RBB.
Willkommen zur 6. Folge unseres Podcasts, Volker Kutscher.
Ja, hallo.
Diesmal geht's um den Roman Luna Park, von dem nehmen wir die Figuren, die Szenen, mit denen wir uns beschäftigen. Und ein wichtiges Element in diesem Roman ist, dass viele Verbrecher, die vorher in den Berliner Ringvereinen organisiert waren, in Nazi-Organisationen eingetreten sind, also von einer kriminellen Vereinigung in die andere übergehen. Ist das eine Erfindung oder historische Tatsache?
Das ist in diesem Roman eine Erfindung, also in dieser Form, wie es da stattfindet. Das ist ein ganzer SA-Sturm, der komplett bestückt ist mit den Nordpiraten, den Ringverein, den großen Gegenspieler der Beroliner und von Johann Marlow, die rechtzeitig die Zeichen der Zeit erkannt haben und alle nach und nach in diesen SA-Sturm eingetreten sind, ihn sozusagen gekapert haben. Die Nordpiraten sind dann dieser SA-Sturm und damit haben sie sich auch gerettet vor der Zerschlagung der Ringvereine, die nämlich die Nazis ziemlich bald ins Werk gesetzt haben, weil diese Ringvereine waren tatsächlich, wie der Name sagt, vereinsmäßig organisiert, mit Vereinsregistern und so weiter. Und man musste also nur die Namenslisten abhaken, alle Leute einsperren, waren die Ringvereine zerschlagen. Nein, aber ich habe das gemacht, erstmal weil es eine Möglichkeit gewesen wäre, sich dann dem Zugriff der Staatsmacht zu entziehen. Aber weil es natürlich auch so war in dieser Zeit, so ein Gewaltregime schafft natürlich die Möglichkeiten und die Nischen für Menschen, die gewaltbereit sind, die sadistisch veranlagt sind, die gerne andere Leute quälen, schafft denen die Möglichkeiten, das sanktioniert und erlaubt zu tun. Natürlich sind sehr viele Menschen mit verbrecherischen Anlagen, sage ich mal, mit sadistischen Anlagen jedenfalls, sind genau in diese Position natürlich gerutscht. So läuft das dann ja auch immer.
Wir beschäftigen uns heute mit Johann Marlow, der grauen Eminenz der Berliner Unterwelt. Jetzt ist der Begriff Berliner Ringvereine schon gefallen. Marlow hat nach und nach diese Ringvereine unter seine Kontrolle gebracht. Was waren das eigentlich für Vereine?
Das ist sozusagen die deutsche Spielart des organisierten Verbrechens. Also wenn man das sieht, die Strukturen der Mafia, ganz gleich ob in Italien oder auch in den USA, waren klassisch familiär strukturiert. Die Familie ging über alles, wobei natürlich auch nicht Verwandte mit zu dieser Familie gehörten, aber es war diese Familienstruktur. Und in Deutschland der späten Kaiserzeit und der Weimarer Zeit waren es Vereine, die das Ganze übernommen haben. Ja, das hat sich so entwickelt. Diese Ringvereine sind gegründet worden, schon im späten 19. Jahrhundert. Eigentlich, um ihren Mitgliedern, man musste also auf jeden Fall eine Haftstrafe verbüßt haben, um überhaupt Mitglied werden zu können, um diesen Mitgliedern den Wiedereintritt in die Gesellschaft zu ermöglichen. Mhm. Ja, und nach und nach wandelte sich, man hatte also eine Vereinsmitgliedschaft mit bestimmten Fähigkeiten. Mhm. Und wenn das mit der Wiedereingliederung nicht so ganz so gut klappte, ist man halt dann wieder in den alten Beruf, in Anführungszeichen, gegangen. Und so hat sich das nach und nach immer mehr zur Verbrechensorganisation gewandelt. Ich fand tatsächlich, das ist eine ganz witzige Angelegenheit, war so typisch deutsch, Vereinsmeierei. Die hatten einen Kassenwart, die haben Stiftungsfeste gefeiert, die haben auch ihre Vereinssitzungen dann abgehalten, ganz so wie man es auch von einem Gesangsverein kennt oder von einem Schützenverein.
Also Johann Marlow, die graue Eminenz der Berliner Unterwelt, habe ich schon gesagt, der Gerion Rath schon von der ersten Folge an in der Hand hat, ihn erpressen kann, dazu gleich mehr. Johann Marlow, der also aus dem Hintergrund die Strippen zieht, der sich von seinem chinesischen Diener in Luxuslimousinen durch die Stadt fahren lässt. Gab es ein Vorbild für diese Figur?
Ja, indirekt, sage ich mal, das Vorbild des klassisch amerikanischen Gangsters, der sich als Geschäftsmann sieht, der allerdings illegale Geschäfte betreibt. Also der zügellose Kapitalist, der sich nicht an Recht und Gesetz hält, ganz offiziell, und da eben sein Geld mitmacht und der sich vor allen Dingen nicht erwischen lassen darf bei diesen schrägen Geschäften. Und ich wollte so einen sehr amerikanisch geprägten Gangster auf jeden Fall in dieser Stadt haben und habe mir gedacht, wenn der sich dann eines Ringvereins, in dem Fall der Berliner, annimmt, die als Geschäftspartner wählt und die Leute der Berliner eben braucht, wenn mal Gewalt einzusetzen ist, Leute, die die Drecksarbeit machen, und beide Seiten gewinnen dadurch. Das ist die Konstruktion, die er da geschaffen hat. Ein klassischer amerikanischer Gangster, der aber die bisschen piefig deutsche Vereinsmeierei, das Gangsterwesen da irgendwie sich zunutze macht.
Was waren denn die Geschäftsfelder der Ringvereine?
Das war sehr, sehr unterschiedlich. Es gab ganz banal Bettlervereine, Einbrecher, aber auch Zuhälter, Drogengeschäfte, alles mögliche, auch welche, die verschiedene Dinge machten. Aber es gab auch einen Ehrenkodex. Mord war zum Beispiel, ging gar nicht. Deswegen wurden diese Vereine auch oder konnten auch ein bisschen toleriert werden von der Polizei, weil sie gleichzeitig auch, wenn mal eben es zu einem Kapitalverbrechen kam, sie als Zeugen in Frage kamen, als Informanten, und man da versuchte, einen ganz guten Draht noch zu halten.
Du hast gesagt, die Ringvereine sind sozusagen die deutsche Form des organisierten Verbrechens. Wie sind denn die Nazis nach der Machtübernahme 1933 mit dem organisierten Verbrechen in Berlin umgegangen?
Die Ringvereine haben sie jedenfalls gleich zerschlagen. Ganz einfach, die Vereine hatten ja entsprechende Mitgliederlisten. Man musste einfach nur das einsammeln, was auf diesen Listen stand, alle Leute in Haft nehmen, und schon waren die Ringvereine von der Bildfläche verschwunden. Natürlich nicht das Verbrechen. So einfach ist es natürlich eben nicht. Ja, überhaupt dieser Gedanke, ich verhafte alle Menschen, die als Gewohnheits- oder Berufsverbrecher, so typische Nazi-Begriffe, in Frage kommen, stecke die alle ins KZ oder ins Gefängnis und dann gibt es kein Verbrechen mehr. So funktioniert es ja natürlich nicht. So hat es bei den Nazis auch nicht funktioniert, und deswegen wurde alles halbwegs unter der Decke gehalten, was da an Verbrechen noch geschah. Es sei denn, es war ein Jude, der dieses Verbrechen begangen hat. Das wurde dann umso größer in den Zeitungen breitgetreten. Aber nicht, wenn arische Verbrecher sozusagen unterwegs waren. Das wurde dann doch eher in der Presse verschwiegen und klein gehalten.
Wie sehr Johann Marlow im Roman Lunapark unter Druck steht, zu welchen Mitteln er greift, zeigt die folgende Szene, die zu den umstrittensten der ganzen Serie zählt. Marlow hat in diesem Roman Rath einmal mehr erpresst. Zur Erinnerung, Marlow weiß, dass Gerion Rath, kurz nachdem er 1929 nach Berlin gekommen ist, im Kokainrausch einen Mann namens Wilczek erschossen hat. Wir haben diese Szene auch hier im Podcast gehört. Und daraufhin, nachdem er ihn erschossen hat, hat Rath die Leiche verschwinden lassen. Marlow hat Rath damit erpresst, ihm aber auch immer wieder Schmiergeld zukommen lassen. Jetzt soll Rath wieder einmal Ermittlungen im Sinne von Marlow beeinflussen. Aber Rath tut das nicht. Und so kommt es dann zu folgender Begegnung, bei der auch Kiri mit dabei ist. Der Hund der Familie Rath. Es liest für uns Fritz Javaland.
Was meinen Sie, Marlow, wie lange Sie mich noch mit dem Tod von Josef Wilczek unter Druck setzen können, mit dem angeblichen Augenzeugen? Gibt es den überhaupt? Und meinen Sie nicht, fuhr Rath fort, ich könnte in einem solchen Fall auch Sie belasten? Glauben Sie im Ernst, man würde Ihnen dann weniger Jahre aufbrummen als mir? Jetzt erst drehte Marlow sich um und schaute Rath an. Nun, ich weiß jedenfalls, sagte er, dass es mir im Gefängnis besser ergehen dürfte als einem korrupten Bullen. Jemand wie Sie, Kommissar, ist im Knast kaum mehr wert als ein Kinderschänder. Und was mit denen in Plötzensee so gemacht wird, das wollen Sie nicht wissen. Lassen wir es drauf ankommen. Sie sind hier nicht am Alex, Kommissar. Meinen Sie, ich lasse mich von Ihnen einfach so abspeisen, mit einem halbgaren Zwischenbericht? Das mag bei Zörgiebel funktioniert haben. Mir stehen andere Disziplinierungsmaßnahmen zur Verfügung als Ihrem Polizeipräsidenten. Ach, wollen Sie mich von Ihren Leuten zusammenschlagen lassen, damit ich Angst vor Ihnen bekomme? Kiri saß vor Johann Marlow, den schon reichlich weich gekauten Ast im Maul, und wedelte mit dem Schwanz. Der Gangster ignorierte den Hund nun schon länger, doch Kiri war eben hartnäckig. »Sie sind ein Egoist, Kommissar«, sagte Marlow mit sanfter Stimme. »Denken Sie nicht immer nur an sich. Sie haben einen treuen Hund, einen aufgeweckten Jungen, eine schöne Frau.« Er hockte sich zu Kiri. Es sah zunächst so aus, als wolle er ihr den Stock endgültig aus dem Maul nehmen und sie mit einem Streicheln dafür entschädigen. Und auch der Hund schien etwas in der Art zu erwarten. Doch dann nahm Marlow Kiris Kopf in beide Hände und drehte ihn mit einer kräftigen, ruckartigen Bewegung nach rechts. Der Hund ließ ein kurzes Winseln hören, das in einem Röcheln endete. Es knackte laut und dann war er still. Marlow ließ den unnatürlich verdrehten Kopf los. Der schwarze Hundekörper sackte auf den frisch gemähten Rasen und blieb dort liegen.
Volker, was ist denn das, bitteschön? Ist das eine Studie, wozu böse Menschen fähig sind, wenn sie ihren Willen nicht kriegen?
Ja, unter anderem tatsächlich. Also es ist die Szene, in der, glaube ich, auch der Letzte gemerkt haben wird in meiner Leserschaft, dass Johann Marlow letzten Endes ein brutaler, gewissenloser Kerl ist, der auch einen unschuldigen Hund umbringt, um seinen Willen durchzusetzen.
Mit bloßen Händen.
Mit bloßen Händen, weil er es kann, genau. Er ist dazu in der Lage. Es ist auch nicht der erste Mord, den er begangen hat. Er hat auch schon Menschen umgebracht. Er muss es weniger tun, weil die meisten Leute gehorchen ihm inzwischen. Er droht ja eigentlich damit, Fritze, dem Pflegesohn der Rats, oder Charlie, seiner Frau, etwas anzutun. Der Hund ist nur die Warnung, aber natürlich schlimm genug. Und tatsächlich an der Reaktion meiner Leserschaft habe ich so ein bisschen gemerkt, eigentlich auch geahnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte wahrscheinlich ihn eher Charlie oder Fritze umbringen lassen können als diesen armen, unschuldigen Hund.
Wie war die Reaktion?
Not amused war man. Ich kann es verstehen. Natürlich, es ist eine ganz grausame, gemeine Sache, zumal in einer unschuldigen Szene. Ich finde es auch sehr, sehr traurig. Also ich hoffe, das beruhigt die Leute, die dann sich über diese Szene so echauffiert haben und es auch noch tun. Auch zu Recht, es ist eine grausame Szene, aber genau das sollte es auch sein. Die Faszination, die man dafür empfinden kann, ein Mensch, der mit Gewalt und bestimmten Dingen vieles durchsetzen kann, was man als Normalbürger nicht so durchsetzen kann, sollte diese Faszination ein bisschen ja nehmen und auch zeigen, ein Gangster ist böse. Man sollte nicht mit ihm befreundet sein, das funktioniert nicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn man diese Szene symbolisch liest, ein Verbrecher tötet einen Familienhund, dann zeigt sich ja auch, wie nach und nach das Verbrechen, die Gewalt, die Ideologie bis ins Privateste dringt. Nichts scheint, und der Roman spielt 1934, nichts scheint 1934 mehr sicher.
Ja, so ist es. Ich habe es jetzt gar nicht so symbolisch gemeint, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist aber ja immer so, man schreibt was und das kann dann verschieden interpretiert werden, auch im Zusammenhang gesehen werden mit der politischen Entwicklung. Aber natürlich, das Politische dringt immer ins Private. Es gibt nichts Unpolitisches. Das ist ja eigentlich, wenn man es auf den Punkt bringen will, die große Lehre, die Lernkurve, die Gerion Rath auch durchmacht, der eben denkt, Politik interessiert mich nicht, lass mich damit in Ruhe, ich lebe mein Privatleben. Wenn du dich nicht für die Politik interessierst, das interessiert die Politik aber nicht. Die Politik ist da und man sollte sich den Entwicklungen seiner Zeit stellen und in Position bringen. Ja, auch das Nichtstun ist eine politische Entscheidung letzten Endes.
Im Laufe des Romans Luna Park ändert sich auch die Machtstellung von Johann Marlow. Wir haben gesagt, vorher war er sowas wie der uneingeschränkte Herrscher der Berliner Unterwelt. Jetzt muss er untertauchen und die Umstände und die Ergebnisse hören wir in der nächsten Lesestelle, gelesen von Fritz Haberland.
Johann Marlow, Berlins einstiger Unterweltkönig und ehedem größter Feind der Nordpiraten. Rath hatte ewig nichts mehr von dem Mann gehört. Marlow hatte die Segel gestrichen, als er gemerkt hatte, dass die Nazis sich länger an der Regierung halten würden als 2 oder 3 Monate. und dass sie neben der Jagd auf Kommunisten, Sozis und Juden nichts Eiligeres zu tun hatten, als die Ringvereine zu zerschlagen, in denen sich das Berliner Berufsverbrechertum organisiert hatte. Die Berolina, Marlows verlängerter Arm für seine illegalen Geschäfte, war im Sommer 1933 aufgelöst worden, das Vereinsvermögen beschlagnahmt, fast alle Mitglieder verhaftet. Marlow, der dem Ringverein selbst nie angehört hatte, war damals mit seinen treuesten Gefolgsleuten in einer Villa in Bad Freienwalde auf Tauchstation gegangen.
Also, Marlow wählt hier erstmal die Flucht. Um auf der sicheren Seite zu sein, konnte man sich den Nazis aber auch andienen. Eine der komplexesten Figuren der Serie ist Reinhold Gräf. Zuerst ein Kollege von Gerion Rath bei der Mordkommission. Dann aber geht er zur geheimen Staatspolizei, kurz Gestapo, weil er da die Karrierechancen für sich für größer hält. Gab es viele Leute, die sich den Nazis angedient haben, um Karriere zu machen?
Ja, ganz klar, ja. Also es ist ja, die meisten Menschen sind offensichtlich Opportunisten. Sie dienen sich an, um Karriere zu machen und sonst wie Erfolg zu haben oder um in Ruhe gelassen zu werden. Der Begriff der Märzgefallenen, den hatten wir schon mal.
Genau.
Man sieht, wohin der Wind plötzlich oder woher er weht und wohin er weht und dient sich den neuen Machthabern an, tritt plötzlich in diese Partei ein, in die NSDAP, die einem dann Karriere und sonstige Möglichkeiten eröffnet. Und so ist es natürlich auch in solchen Apparaten, gerade so staatlichen wie eben zum Beispiel der Polizei, wenn man merkt, okay, in der und der Abteilung kann ich mehr Karriere machen. Aber ich musste mal auf Reinhold Gräf zurückkommen, weil tatsächlich Reinhold Gräf macht es nicht, oder nicht nur jedenfalls, aus Karrieregründen. Er ist tatsächlich ein überzeugter, naiver, ideologischer Nazi in diesem Moment. Nationaldenkend, Deutschland muss wieder größer werden, ne? Also make Germany great again, so ungefähr. So denkt er auf jeden Fall auch. Und die Nazis, das darf man nicht vergessen, die Nazis haben den Leuten ein Heilversprechen gemacht, das Paradies auf Erden versprochen. Sie haben immer die Volksgemeinschaft beschworen. Also egal woher du kommst, wenn du zum deutschen Volk gehörst, du bist Teil einer ganz tollen Gemeinschaft und da wir machen was ganz Tolles aus Deutschland und so weiter und so weiter. Dem ist er verfallen. Die Schattenseiten sieht er nicht, will er nicht sehen oder ist zu naiv, die zu sehen, dass natürlich bestimmte Menschen nicht zu diesem deutschen Volk dann gehören, die ausgeschlossen werden. Allen voran die Juden, die ja ganz oben auf der Liste standen, die eben nicht deutschen Blutes sind. Das ist ja dieses völkische Denken, das Nationalität von der Herkunft abhängig macht, nicht von der Staatsbürgerschaft. Ja, also das ist auch dieser vergiftete Begriff des Völkischen, den uns ja mal seinerzeit Frauke Petri verkaufen wollte als nur die deutsche Übersetzung des Begriffs Nationale. Ist es eben nicht. Völkisch ist ein ganz bestimmter Begriff von dem, was Zugehörigkeit zu einem Volk bedeutet und eben ein nationalsozialistischer Begriff. Und diese Blut- und Bodendenke, die vergiftet das Ganze natürlich. Und das merkt Gräf aber erst später. Reinhold Gräf denkt, ich möchte mithelfen, mitarbeiten, mit aufbauen, dieses neue Deutschland, so wurde es auch damals immer genannt, das will er mitschaffen, weil er glaubt, das ist was Gutes. Er merkt, relativ bald, ist auch sehr, sehr schwankend, so ein Lernprozess dauert ja auch, dass das eben diese Schattenseiten hat. Und deswegen ist für mich auch tatsächlich Reinhold Gräf auch eine ganz wichtige Figur in dieser Romanreihe.
Er ist ja homosexuell. Und nach Paragraph 175 des Strafgesetzbuches waren homosexuelle Handlungen zwischen Männern strafbar. Warum schließt sich ausgerechnet der, nach dem, was du gesagt hast, ich kann schon nachvollziehen, aber warum schließt sich ausgerechnet ein Homosexueller den Nazis an?
Auch Ernst Röhm war schwul, also der SA-Chef, einer der wenigen Dudes-Freunde Adolf Hitlers, hat Hitler nicht wirklich gestört. Gut, die Gerüchte versuchte man unterm Deckel zu halten, weil, wie gesagt, es war tatsächlich sogar strafbar, lange ja noch in Deutschland, bis dieser Paragraph abgeschafft wurde, hat skandalöserweise sehr, sehr lange gedauert. Auch für Reinhold Gräf, Mensch, strafbar war es auch schon in der Republik. So weit waren die dann auch noch nicht. Deswegen hat das für ihn so keinen großen Unterschied gemacht. Der Paragraph 175 existierte vor und den Nazis und während und eben auch noch nach den Nazis.
Du hast Ernst Röhm jetzt schon angesprochen. Die SA, die hatte 1934 2 Millionen Mitglieder, alles Männer. Ich erinnere mich an eine Szene, aus dem Roman, da wird ein Passant auf offener Straße von SA-Leuten zusammengeschlagen, weil er nicht den Hut vor den SA-Leuten, die da vorbei marschieren, zieht. Die SA hat also die Präsenz, die Macht der Nazis im Straßenbild, im Alltag verkörpert.
Sozusagen, wobei die SA auch ein bisschen andere Ziele verfolgte als die Regierung. Das war eines der Probleme. Also es wurde ja alles ganz hochtrabend als nationale Revolution bezeichnet. Die ja, Machtübertragung war es ja eigentlich durch Hindenburg an die Nazis. Und das ging der SA nicht weit genug. Das war für sie nur ein erster Schritt. Die richtige Revolution musste noch kommen. Sie hatten durchaus auch was Sozialrevolutionäres mit dabei. Und sie wollten ihre Macht, sie verstanden sich ja auch wahrscheinlich sogar zu Recht als die eigentlichen Kämpfer. Die Kampfzeit, das war ja die Zeit vor 33, da hat die SA immer den Streit mit den Kommunisten, die Straßenkämpfe durchfochten. Und das wollte man weitermachen. Man wollte auch die entsprechende Wertschätzung dafür haben, für diese Leistung sozusagen, auf der Straße so präsent zu sein. Und für die Bevölkerung war das tatsächlich eher bedrohlich. Ich habe ja schon mal gesagt, also viele brave Bürger haben es grundsätzlich gut gefunden, dass die vermeintliche kommunistische Gefahr durch die Nazis beseitigt wurde. Nur die SA gerierte sich eigentlich ähnlich, wie man das von den Kommunisten befürchtet hätte. So, also wer nicht für uns ist, ist gegen uns und so weiter. Und bitte zeig Respekt. Also der alte Herr sollte nicht den Hut lüften, er sollte natürlich den Hitlergruß zeigen. Das wurde erwartet und wer das nicht tat, dann hat man ihm den Hut vom Kopf geschlagen und ein bisschen eben drangsaliert. Diese Angst vor diesen Rabauken der SA im braven Bürgertum, die wuchs zunehmend.
Luna Park, der Roman, läuft auf die sogenannte Nacht der langen Messer hinaus, die Ende Juni 1934 stattfand. In dieser Nacht wurde die gesamte Führung der SA ermordet aus sogenannter Staatsnotwehr.
Ja, wobei der Begriff Staatsnotwehr erst nachträglich erfunden wurde, ne? Ganz perfide. Aber
naja.
Gut,
das, naja, wir sind ja bei, wenn du das ansprichst mit den Begriffen, ja, also, das ist ja, nach der langen Messer kommt ja aus dem angloamerikanischen Raum. In Deutschland spricht man vom Röhm-Putsch. Da muss man sagen, das ist der Nazi-Begriff, den wir in dem Fall gebrauchen.
Genau, das ist eigentlich nur der Vorwand. Der angebliche Röhm-Putsch, ein Putsch, den Ernst Röhm, der SA-Chef, mit seiner SA angeblich vorhatte, um was auch immer die Regierung Hitler zu stürzen und die Macht zu übernehmen in Deutschland mit seinen Millionen von Soldaten. Man muss sich überlegen, die Wehrmacht, wurde ja dann irgendwann die Reichswehr umbenannt bei den Nazis, war ja immer noch nicht viel stärker als die 100.000 Mann, die ihr erlaubt waren. 2 Millionen ist deutlich mehr. Also die Wehrmacht hatte eben auch Angst, von so einer Ersatzarmee plötzlich ersetzt zu werden. Und das waren alles so Dinge, die so ein unsicheres Gefühl gegenüber der SA erzeugten. Aber Röhm hatte keinen Putsch geplant. Er war ein treuer Gefolgsmann Adolf Hitlers. Er hat die Welt nicht mehr verstanden, als sich sein Führer, den er angebetet hat, plötzlich gegen ihn stellte.
Wie gesagt, das ist ein Nazi-Begriff, der Röhm-Putsch. Was ist eigentlich in dieser Nacht passiert?
In dieser Nacht hat Hitler abgerechnet mit all seinen Feinden, mit allen, die ihm bedrohlich werden konnten. Überwiegend SA-Führung, aber auch Konservative aus konservativen Kreisen, unter anderem der ehemalige Reichskanzler Schleicher, der mit seiner Frau, die zufällig in den Raum kam, auf der Stelle erschossen wurde. Andere wurden erstmal gefangen genommen. Also Ernst Röhm selbst war auf Urlaub in Bad Wiessee in Bayern. Dadurch ist Hitler selbst hingefahren in der SS-Einheit, ist in das Zimmer getreten und sagt: Röhm, du bist verhaftet. Er wurde dann ins KZ gebracht nach München und einen Tag später hat man ihm eine Pistole hingelegt, damit er sich erschießen konnte. Was er nicht getan hat, er wurde dann erschossen. Also insgesamt wurden in dieser einen Nacht knapp 100, sind namentlich bekannt, der Opfer. Es wird aber geschätzt, dass es so doch 150, 200 ungefähr waren, die in ganz Deutschland umgebracht wurden. Auch ein paar Unschuldige, es gab mal eine Namensverwechslung, da hieß jemand wie ein SA-Führer, der ist auch erschossen worden. Es war ganz klar eine gangstermäßige Aktion, die da gelaufen ist in ganz Deutschland. Ich muss immer daran denken, den Film kannten die Leute damals noch nicht, ich muss daran denken, so das Ende hier von Francis Ford Coppola, der Pate, wo Michael Corleone eben während er als Taufpate in der Kirche steht, all seine Feinde umbringen lässt. So ähnlich lief das da auch ab, nur dass es deutlich mehr waren als die Feinde von Michael Corleone, die Feinde von Adolf Hitler.
Wir erfahren von diesen Ereignissen im Roman aus einer speziellen Perspektive. Das ist mal wieder ein Beispiel dafür, wie du die zeitgeschichtlichen Ereignisse von deinen Figuren durchdenken lässt, aus der Perspektive deiner Figuren zeigst. In diesem Fall ist es Fritze Thormann, der Ziehsohn von Charlotte und Gerion Rath. Er liest vom sogenannten Röhm-Putsch in der Zeitung. Dazu muss noch gesagt werden, dass Fritze einen großen Streit mit Charlie hatte, weil die ihm nicht erlauben wollte, in die Hitlerjugend einzutreten. Wir hören die entsprechende Szene, jetzt gelesen von Fritz Jaberland.
Fritze holte sich ein Glas Milch aus der Küche und eine Scheibe Brot. Dann setzte er sich an den Tisch und schaute in die Zeitung. Verdammt, was alles passiert war. Nicht nur in Berlin, im ganzen Reich. Der Führer war in Bayern gewesen und hatte den Verräter Röhm persönlich verhaftet. Göring hatte in Berlin für Ordnung gesorgt. Mit einigen Verrätern hatten sie kurzen Prozess gemacht. Die Zeitung hatte einen Befehl des Führers an die SA abgedruckt, in dem den bisherigen Ausschweifungen der Kampf angesagt wurde. Insbesondere sollten Verfehlungen nach § 175 mit dem sofortigen Ausschluss aus Partei und SA verfolgt werden. »Ich möchte«, sagte der Führer, »dass jede Mutter ihren Sohn der SA, Partei und Hitlerjugend geben kann, ohne Furcht, er könne dort sittlich und moralisch verdorben werden.« Fritze freute sich, die Hitlerjugend hier aufgeführt zu sehen. Wenn auch das Jungvolk nicht ausdrücklich mitgenannt war, fühlte er sich ernst genommen. Die Jugend war dem neuen Deutschland nicht weniger wichtig als die Erwachsenen. Das bekräftigte ein Aufruf des Reichsjugendführers auf der nächsten Seite, der sich direkt an ihn, den Jungvolkjungen, richtete. Setzt allen Saboteuren des Nationalsozialismus, auch wenn sie sich als SA-Führer tarnen, die geschlossene Front der einigen deutschen Jugend entgegen. Schulter an Schulter mit den Kameraden der alten Garde der SA, SS und PO steht die Jugend Adolf Hitlers zum nationalsozialistischen Volksstaat der Arbeiter, Bauern und Soldaten gegen Korruption, Entartung und Verrat, für Reinheit und Treue. Fritze war stolz, dazuzugehören. Auch jemand wie er, auch ein 13-Jähriger, wurde jetzt gebraucht, damit Deutschland nicht den Bach runterging. Schulter an Schulter mit den Erwachsenen.
Da stand also in den Zeitungen, die im Juni 1934 ja schon alle unter der Kontrolle der Nazis waren, oder?
Ja, so ist es. Das ist die Gleichschaltung der Presse, das ist ja erschreckend schnell gelaufen, schon im Jahr 33. Also da hatte Goebbels immer seine Finger drin in allem, was in der Zeitung stand.
Gab es denn irgendwie noch Zeitgenossen, die das Geschehen richtig eingeordnet haben, Beobachter, die die wahren Hintergründe erkannt haben?
Die gab es mit Sicherheit, vor allem natürlich im Ausland, aber im Inland, es wurde ja direkt zum Teil so ein bisschen unterschiedlich schon gewichtet, stand es zunächst in den Zeitungen, es wurde später so ein bisschen mehr zusammengefasst. Die Nazis brauchten noch ein bisschen das genau auch zu rechtfertigen, bis hin eben zu dem Begriff Staatsnotwehr, wo es dann auch im Nachhinein sanktioniert wurde. Das ist ja auch eigentlich typisch für eine Diktatur. Erstmal mache ich was und dann mache ich ein paar Tage später das Gesetz, das das Ganze erlaubt, was ich gemacht habe. Also so haben sie es, genau so haben sie es gemacht. Und ja, in meinem Roman ist es natürlich Charlie, die das Gangsterhafte entdeckt in diesem Vorgehen. Und ja, wie ich eben schon sagte, die meisten Menschen, gerade so die braven Bürger, die bitte keine Unruhen, ich möchte mein Leben hier weiterleben, die waren eher beruhigt. Also die SA spielte nach diesen Ereignissen keine große Rolle mehr. Sie war vorher mit die wichtigste Organisation der Nazis, so im Straßenbild und so weiter. Das war danach vorbei. Das war, wo man sich nach Feierabend traf, die SA-Leute, und aber so das Straßenbild beherrschten sie so dann nicht mehr und die Ängste waren vorüber, dass man da von der SA angepöbelt wurde. Und das hat die meisten Leute mehr interessiert als alles andere, als die Umstände, wie es passiert ist. Die große Öffentlichkeit und gerade die öffentliche Meinung oder die veröffentlichte Meinung in den Zeitungen hat eben das ganz anders dargestellt. Also eher dem Motto, der Führer stellt das Recht wieder her.
Welche Bedeutung hatte dieser, man muss es immer wieder sagen, sogenannte Röhm-Putsch für das weitere Vorgehen der Nazis?
Er hat definitiv Hitlers Macht gefestigt, durchaus auch, glaube ich, den Respekt vergrößert. Er ist wie ein Gangsterboss vorgegangen. Er hat das Ganze geplant wie Michael Corleone und mit seinen Capos. Und in dem Fall war es die SS vor allen Dingen. Es waren vor allen Dingen seine Paladine Göring in Berlin, aber auch Heydrich, der zweite Mann nach Heinrich Himmler. Also auch Himmler muss man natürlich auch mitdenken dabei. Heydrich war derjenige, der es organisiert hat und durchgeführt hat. Und es hat den Aufstieg der SS, der fing da an, genau mit jedem Tag, dass die SS plötzlich die Eliteeinheit war, die den Staat immer mehr unterwanderte, irgendwann auch die Polizei immer mehr unterwandern sollte, irgendwann auch die Armee dann als später der Krieg ausbrach. Ursprünglich war die SS, war der Saalschutz. Es war eine Unterorganisation der SA, sahen eigentlich genauso aus. Sie hatten nur schwarze Käppis statt braune, sonst war die Uniform ziemlich ähnlich. Das war der Anfang der SS. Und aus dem Saalschutz wurde dann die Schutzstaffel. Das klingt dann schon ein bisschen besser. Also eigentlich waren sie ursprünglich dafür da, bei den ganzen Bierhausreden Hitlers dafür zu sorgen, wenn da Kommunisten waren, da aufzupassen, dass das alles noch laufen konnte. Das war so die Security sozusagen der Nazis. Und änderte sich. Also da begann der Aufstieg auch Heinrich Himmlers und der SS im NS-Staat.
Dann bedanke ich mich für heute für die Auskünfte über das Verbrechen in Berlin, das Organisierte und das politisch Organisierte. In der nächsten Folge sprechen wir dann ausführlich über Adolf Hitler. Für heute erstmal danke, lieber Volker.
Aber gern.
Das war Der Zerfall Babylons. Teil 6 von 10, das Jahr 1934. Mein Name ist Thomas Böhm. Ich danke Fritzi Haberland und Volker Kutscher für die inspirierende Zusammenarbeit an diesem Podcast. Redaktion: Fanny Michaelis, Gabi Beck und Marc Krüger. Produktion: Stefan Lindner. Sounddesign: Kevin Kastens. Und jetzt noch eine Idee, wo Sie gleich weiterhören können. Auch wenn Sie sich vor allem mit Filmen, Serien und Fernsehen auskennen, beschäftigen Oliver Kalkofe und Oliver Welke sich in ihrem Podcast immer auch mit aktuellen gesellschaftlichen und politischen Themen. Auf humorvolle, satirische Weise mit den Entertainment-Qualitäten alter weißer Comedy-Helden. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD-Audiothek.